Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Banger
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Donald Trump setzt seine MAGA-Politik schneller um, als einem lieb sein kann. Wer bringt den US-Präsidenten zur Vernunft? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Johanna Hante. Ich bin Heike Bangert und rede mit der Chefanlagestrategin der Beatman Bank über die Korrektive für den US-Präsidenten und welches er wohl davon als die Ultima Ratio ansieht. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne heute hier.
Frau Hante, ich freue mich total, dass Sie heute hier in München sind. Wir sprechen über Politik. Wir sprechen natürlich über die Wirtschaft, über die Kapitalmärkte. Das ist ganz wichtig. Und sorry, dass ich mit Donald Trump anfange, aber das ist gerade tatsächlich eigentlich fast jeden Tag so. Man achtet immer ein bisschen darauf, was er sagt oder vielleicht auch doch mal wieder durcheinander bringt. Waren Sie irgendwie überrascht? Wir haben ja jetzt den 100. Tag schon durch, aber nichtsdestotrotz auch eine Menge Stoff. Waren Sie überrascht davon?
Ich muss ehrlich gestehen, dass wir von zwei Punkten überrascht worden sind. Zum einen von der Geschwindigkeit, mit der Herr Trump seine America First Agenda umgesetzt hat. Denn die Eckpfeiler seiner Politik kennen wir oder kannten wir schon im Rahmen seiner Vorbereitungen. Das heißt, es hieß natürlich, dass wir mit dem Thema Migration uns beschäftigen werden, mit dem Thema Zölle, mit dem Thema Deregulierung und natürlich auch Unternehmenssteuersenkungen. Die Themen per se waren also bekannt. Aber die Geschwindigkeit, in der er agiert hat und vor allem das Thema der Priorisierung, dass er eben so stark das Thema der Zölle in den Vordergrund gestellt hat und natürlich das danach entstandene Chaos, das war schon auch entsprechend eine Überraschung für uns. Denn die Radikalität dieser Maßnahmen ist noch nie so da gewesen.
Die einzige Konstante, die wir derzeit jeden Tag eigentlich haben, ist die Unsicherheit. Stetige Veränderung. Das ist genau das, was weder die Wirtschaft gut kann, Politik auch nicht, aber vor allem die Kapitalmärkte nicht. Und die sind erstmal ganz schön abgetaucht.
Es ist sicherlich so, dass wir hier eine ganz neue Geschwindigkeit erleben und die Märkte insbesondere nach dem sogenannten Liberation Day eine wirklich nochmal heftige Korrektur erlebt haben. Das ist insofern nicht so überraschend, weil wir ja auch sehen müssen, dass wir hier eine neue Einpreisung von neuen Szenarien erlebt haben. Grundsätzlich gibt es aber ein Thema und ich bin ja Portfoliomanagerin im Rahmen meiner Tätigkeit und jetzt bin ich verantwortlich für die Vermögensverwaltung bei der Beatman Bank. Und es gibt ein Thema, das wirklich über allem steht, ist, wir haben alle nicht die Kristallkugel und wir arbeiten alle mit Szenarien und die Konstante unseres Geschäftsmodells ist, dass wir eben Entscheidungen unter Unsicherheiten treffen müssen. Das ist sozusagen die Prämisse für diesen Job, den wir tagtäglich machen. Allerdings ist es gefühlt momentan so, dass die Unsicherheiten größer sind und wir deswegen ständig unsere Szenarien neu adjustieren müssen. Denn am Ende begegnen wir dieser Unsicherheit, indem wir einfach Szenarien definieren und versuchen abzuwägen, was ist unser Basisszenario, vielleicht eine Rezession, vielleicht eben nicht, was ist unser Risikoszenario. Und momentan fällt es eben vielen schwer, in dieser doch sehr intransparenten Gemengelage hier eben das Richtige zu finden, die richtige Balance zu finden. Aber per se, die Tätigkeiten sind nicht anders als sonst auch. Nur das Thema der Unsicherheit, der wahrgenommenen Unsicherheit, ist momentan eben ein wenig höher.
Ein wenig ist gut, weil ich hatte das zumindest in einer Studie gelesen. Irgendwie da war das im, ich würde mal sagen, noch nicht mal Halbtagestakt von Rezession zu Nicht-Rezession. Und hatte schlicht damit zu tun, dass Donald Trump für 90 Tage damals die Zölle zurückgenommen hat. Also das ist schon außerhalb, würde ich mal denken, Ihres sonstigen Geschäftsbereichs, oder?
Ja, also sicherlich ist es so, dass die Indizes, die wir uns anschauen, die eben diese politische Unsicherheitsfaktoren widerspiegeln, auf extrem hohen Niveaus sind. Auch die Volatilität, die wir am Kapitalmarkt erleben, auch extreme Niveaus angenommen hat, insbesondere eben im Nachgang des Liberation Day. Insofern ist es schon richtig, was Sie sagen, aber per se eben der Umgang mit Unsicherheiten und die Entscheidungsfindung unter diesen Kriterien ist eben nichts, was besonders das neu ist für uns. Allerdings müssen wir auch sehr klar formulieren, dass es für uns bedeutet, einfach diszipliniert weiter an unseren Themen, die wir haben, zu arbeiten und unsere Szenarien eben neu zu bewerten. Und was wir auch getan haben im Rahmen eben dieser 100 Tage, seit denen der Herr Trump schon im Amt ist, ist, dass wir sehr stark unsere Prognosen angepasst haben. So oft wie gefühlt vielleicht noch nie in einem Rahmen von 100 Tagen. Und das ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen möchten und wollen. Nämlich, indem wir sehr flexibel bleiben, wirklich auf die Faktenlage, die Nachrichtenlage agieren, unsere Prognosen anpassen und wirklich die marginale Veränderung eher anerkennen und wahrnehmen.
Lassen Sie mich auf einen politischen Aspekt noch kommen, bevor wir natürlich nachher über die Wirtschaft und vor allem über die Märkte reden. Es hat ja gezeigt, dass Donald Trump seinen Ton angepasst hat, jetzt nach dem Gespräch mit Zelensky direkt, das war eine Viertelstunde, ein Vier-Augen-Gespräch. Da fragt man sich natürlich schon, was hatte er denn, wenn er tatsächlich zu einer anderen Erkenntnis gelangt ist, was hatte er denn vorher gedacht? Und ist es dann tatsächlich, jetzt in dem Fall ist es Politik, aber es hat natürlich eine wirtschaftliche Komponente auch, und ist es denn tatsächlich nicht für die Wirtschaft unkalkulierbar, wenn jemand nach einem Viertelstundengespräch seine Meinung vielleicht nicht radikal ändert, aber zumindest doch ein bisschen?
Also was wir erlebt haben schon in der ersten Amtszeit von Herrn Trump, ist, dass er ja einen sehr erratischen Kommunikationsstil pflegt. Ich glaube, die Erwartungshaltung an die erste oder die zweite Amtszeit war ja, dass er vielleicht aus der ersten Amtszeit gelernt hatte und im Rahmen der zweiten Amtszeit eben vielleicht einen anderen Kommunikationsstil per se pflegt. Diese Erwartungshaltung hat sich nicht bewahrheitet. Das muss man so konstatieren. Wir sehen wirklich eine Informationsüberflutung fast schon seitens des Weißen Hauses und vor allem wirklich eine, ja, wie beim Lichtschalter, und ich glaube, diese Karikaturen haben Sie alle vom Auge, und das sehen Sie, ist ja auch in allen Zeitungen sehr präsent, wer eben die Zollpolitik an- und ausmacht und auch im Kontext der Verhandlungen eben mit im Rahmen des Ukraine-Russland-Konflikts auch eben ständig taktiert. Und hier wissen wir ja auch, dass Herr Trump gesagt hat, dass er innerhalb eines Tages den Konflikt eben befrieden würde. Und auch hier sehen wir, dass wir immer noch keine Lösung für dieses Thema haben. Insofern haben wir schon gesehen, dass er in vielen seiner Maßnahmen eigentlich hinter den gesteckten Erwartungen zurücksteckt. Und auch im Rahmen der Zölle eben entsprechend auch zurückrudern musste, signifikant. Denn dieses Korrektiv des Kapitalmarktes, das Korrektiv der Zinsen hat schon ihm auch gezeigt, hier musst du vielleicht so ein bisschen nachbessern und entspannen.
Ist denn der Aktienmarkt bzw. der Anleihemarkt wahrscheinlich mehr noch Last Man Standing als letztes Korrektiv, Ultima Ratio in dem Bereich?
Es gibt viele Korrektive, die man anbringen kann im Rahmen der Politik von Herrn Trump. Sicherlich sind ihm auch die Approval Ratings wichtig. Sicherlich ist ihm die Midterm Election wichtig, die nächstes Jahr ja auch wieder ansteht. Insofern ist es ein Baustein. Aber ich glaube, über allem steht der Kapitalmarkt und über allem steht auch der Treasury-Markt. Denn er weiß ganz genau, dass er dieses Jahr und nächstes Jahr 50% seiner Staatsverschuldung neu finanzieren muss. Und wir hier momentan auf einem Niveau von 125% uns befinden. Was am Ende bedeutet, dass hier jeder Basispunkt, zu dem er sich günstiger neu verschulden kann, wahnsinnig viel Geld bedeutet für ihn USA. Insofern sind gestiegene 10-jährige Staatsanleihen schon ein Warnsignal gewesen für Herrn Trump, der höchstwahrscheinlich auch am Ende wirklich das Zünglein an der Waage war und eben zu dieser Verschiebung um 90 Tage geführt hat.
Es hat ja eine Menge Vertrauen gekostet, eine Menge Vertrauen in den Dollar, eine Menge Vertrauen, das hatten Sie gerade gesagt, in die Anleihemärkte. Sind Sie guter Hoffnung, dass das wieder zurückzugewinnen ist, oder sind wir auf einem Weg zu einem anderen System?
Ich glaube, es ist Fakt zu sagen, dass wir uns auf den Bündnispartner USA nicht mehr so stark verlassen können, wie wir das getan haben. Die Pax Americana ist neu zu verhandeln und ist, glaube ich, auch so nicht mehr fortzuführen. Ich bin heute ja mit Ihnen in München und für mich war gar nicht das erste Gespräch mit Herrn Zelensky so der Warnschuss, sondern eigentlich, dass die Rede von J.D. Vance, die er in München vor der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, da war schon klar, dass die Töne aus dem Wahlkampf von Herrn Trump auch wirklich in Politik umgewandelt werden und nicht nur einfach Wahlkampfversprechen oder Übertreibungen sind. In dieser Rede wurde nämlich ganz klar gesagt, dass Europa hier zu seiner Verantwortung stehen muss, sich emanzipieren muss und eben auch im Kontext der NATO-Ziele auch seinen Beitrag leisten muss. Insofern etwas, was vielleicht auch nicht nur Herr Trump gesagt hat, sondern auch Herr Clinton schon vor vielen, vielen Jahren auch gesagt hat, aber in einer anderen Tonalität sicherlich. Dieses Forsche, dieses Brüske, das jetzt diese neue Regierung im Kontext der Kommunikation an den Tag legt, ist sicherlich etwas, was schon verwundert. Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, ist das Thema der Leitwährung. Müssen wir da das Vertrauen verlieren in den US-Dollar? Und hier ist momentan meine sehr klare Antwort, nein. Wir sind vielleicht momentan im Rahmen eines Transformationsprozesses, aber wir haben wirklich eine Situation, in der wir 88% des Welthandels in US-Dollar abwickeln, in der 50% der Weltwährungsreserven im US-Dollar sind. Heißt also, das sind Prozesse, die extrem langfristig erst transformiert werden können. Und vielleicht sind wir in so einer Phase, wo eine Neuausrichtung stattfindet. Aber das ist ein Prozess, der länger als 100 Tage andauern wird. Und das ist ein Prozess, der wirklich auch eben nach Alternativen sucht. Und momentan haben wir diese Alternative.
Das wäre meine Frage gewesen, genau. Wo könnte denn Ihrer Meinung nach, derzeit haben wir sie nicht, aber wo könnte denn eine solche Alternative aufgebaut werden?
Die Alternativen können in unterschiedlichen Währungsräumen, also in Euro, auch natürlich in dem Vorgehen von China auch wahrgenommen werden. Aber nach wie vor sind das wirklich extrem langfristige strukturelle Prozesse. Und wie sie dann am Ende ausgestaltet werden im Detail, das ist ein sehr langer politischer Prozess. Deswegen, was den US-Dollar per heute angeht, bloß weil wir jetzt hier eine Abschwächung gesehen haben, ist es jetzt kein Grund, strukturell an der Krisenfestigkeit des US-Dollars zu zweifeln, aber sicherlich vielleicht eine langfristige Veränderung.
Sie sagten ja, ein Großteil der US-Schulden muss umgeschuldet werden. Da gab es ja nun mal diese Theorie, wonach es Absicht sein könnte, die US-Wirtschaft ein bisschen in die Krise zu führen oder so weit in die Krise zu führen, dass sie eine Abschwächung der Wirtschaft sehen, um eben günstigere Bedingungen zu schaffen, dann im nächsten Jahr, um diese Schulden neu zu bedienen. Möglich oder nur ein Gerücht?
Also was wir definitiv gesehen haben, ist, dass wir hier eine Abschwächung im Dollar gesehen haben. Und zwar hat der Dollar sich ja signifikant abgeschwächt gegenüber dem Euro. Wir standen ja zwischenzeitlich bei 1,02. Ich glaube, das war zum Zeitpunkt der Amtseinführung von Herrn Trump. Mittlerweile waren wir ja auch schon im Peak bei 1,16. Insofern sehen wir schon, dass diese Schwäche, die wir beim US-Dollar sehen, schon auch ein positives Moment ist für eine exportgetriebene Politik der Amerikaner und das vielleicht auch eben einen stützenden Effekt hat für die Wirtschaft, wenn die USA seine Exporte antreibt. Denn was Herr Trump in seinen Zöllen ja erreichen möchte, sind ja drei Punkte. Zum einen möchte er bessere Trade Deals erreichen und das, ob er das wirklich erreichen wird, das werden wir sehen. Das ist ja noch nicht abgeschlossen, denn das Thema ist ja noch immer in Verhandlungen. Das zweite Thema, das er sicherlich auch oder zumindest seine Berater als eins der Hintergründe für das Thema Zölle genannt haben, ist das Thema, dass man hier die Defizite reduzieren möchte. Und wenn man das jetzt wirklich wörtlich nimmt, haben wir dann eine Reduktion von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar. Aber man darf ja die weitere Agenda von Herrn Trump ja nicht vergessen. Und hier geht es ja um das Thema der Unternehmenssteuersenkungen. Das heißt, das, was er hier einnimmt, das versucht er ja auf der anderen Seite wieder auszugeben. Insofern unterm Strich sehen wir da keine großen Effekte. Und als drittes haben wir ja auch gesagt, dass er auch eine Reindustrialisierung des Landes möchte. Reindustrialisierung des Landes setzt voraus, dass er auch einen schwächeren Dollar hat. Und das ist etwas, ein Aspekt, den wir ja hier sehen. Aber es setzt vor allem etwas aus, das er momentan gar nicht so leistet, nämlich eine Zuverlässigkeit, eine Verlässlichkeit bezüglich der politischen Maßnahmen, was Wirtschaft und Unternehmen angeht. Denn ein Unternehmen wird seine Produktionsstätten nur dann verlagern in die USA, wenn es wirklich weiß, dass diese Maßnahmen langfristig sich positiv an die Unternehmensgewinne auswirken werden. Und diese Zuversicht haben die Unternehmen nicht. Die Sentimentindikatoren sind alle extrem negativ momentan. Insofern ist wirklich unklar, in welche Richtung es gehen wird. Heißt aber momentan, dass wir alle Optionen eben prüfen und betrachten.
Inwiefern ist denn diese Reindustrialisierung, von der Sie sprechen und die Trump anstrebt, inwiefern ist sie denn erstens sinnvoll und zweitens machbar?
Sinnvoll ist so eine Frage, denn was wir erlebt haben bis 2008, ist eine globalisierte Weltordnung. Eine globalisierte Weltordnung, in der wir wirklich davon ausgehen, dass jedes Land im Rahmen seines komparativen Vorteils das tut, was es am besten, am effizientesten machen kann. Und so im Rahmen dieser globalisierten Weltordnung, die eben auf Zusammenarbeit, Kooperation und Welthandel beruht, hat sich eben China zu einer globalen Werkbank eben entwickelt und hier eben auch eben diese Produkte made in China generiert. Und so konnten wir natürlich auch entsprechend hier eine Effizienzsteigerung generieren und ein globales wirtschaftliches Wachstum erleben. Wirklich sehr stabile, gute Zeiten. Seit 2008 sehen wir aber, dass diese Phase der globalisierten Weltwirtschaft immer mehr ins Stocken gerät. Und sicherlich war 2020 so eine Zäsur im Rahmen eben dieser Globalisierung, wo das erste Mal wirklich das Thema der Deglobalisierung auf den Tisch gerufen wurde, nämlich mit Corona. Da wurde sehr klar, wie komplex verzweigt die Lieferketten sind und wie eigentlich anfällig die Lieferketten sind. Und so, dass die Unternehmen angefangen haben, eben die Lieferketten bzw. ihre Produktionsprozesse zu optimieren, um eben nicht mehr so anfällig zu sein. Heißt also, dass wir hier wirklich eine neue, veränderte Ordnung sehen, die sich eben auch niederschlägt in diesen Themen. Ist das wirklich machbar? Also ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Roche zum Beispiel hat gerade eben verkündet, dass sie auf Sicht der nächsten 5 Jahre 50 Milliarden US-Dollar in den USA investieren werden, da auch Produktionskapazitäten aufbauen werden und entsprechend Arbeitsplätze auch generieren werden. Insofern gibt es Unternehmen, die diesen Weg gehen. Global das anzugehen, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, denn diese Effizienz hat ja schon auch ihre Berechtigung.
Genau. Also bei Roche muss man ja auch wissen, dass sie sowieso 50% ihrer Produkte in den USA absetzen. Ja. Insofern macht das natürlich auch sehr viel Sinn, das zu tun, egal wie auch immer Trump agiert. Man kann vor Ort produzieren und kann es eben auch gleich anbieten. Aber die Frage ist natürlich schon, China hat den Markt überrollt derzeit mit günstigen Produkten. Der Schwemme muss man irgendwann mal Einhalt gebieten. Aber es ist natürlich schon eben auch ein Effizienzthema, wenn plötzlich Sachen produziert werden in hochpreisigen Ländern wie den USA, noch hochpreisiger möglicherweise in Deutschland, wo das eigentlich nicht wirklich effizient ist. Also zumindest im volkswirtschaftlichen Sinne nicht.
Wenn ich noch eins hinzufügen darf, gerade im Kontext der USA- und China-Beziehungen haben wir ja eine Eskalationsspirale erlebt im Kontext der Zollverhandlungen. Und wir denken, dass die USA da eigentlich weniger gut vorbereitet sind in dieser Diskussion. Denn wir wissen ja auch, dass sehr viele Waren eben in China produziert werden oder in die USA exportiert werden. Und die USA haben es eben nicht geschafft, lokale Produktionskapazitäten aufzubauen, um eben diesen lokalen Bedarf an diesen Waren, die aus China momentan kommen, zu decken. Das heißt, in dieser jetzigen Situation sind eigentlich ja die Chinesen am längeren Hebel und können da sehr selbstbewusst in diesem Handelskonflikt agieren. Und das haben wir auch gesehen. Allerdings glauben wir schon auch, dass beide Volkswirtschaften nicht wirklich daran Interesse haben können, hier von einer schwächeren Volkswirtschaft auszugehen, sodass wir eher davon ausgehen, dass wir hier eine Deeskalation sehen werden. Und wir haben auch schon ja erste Schritte Richtung Deeskalation gesehen.
Genau,
eine
erste Annäherung gesehen. Annäherung gab es ja.
Und wir haben auch gesehen, dass die Unterhaltungselektronik schon rausgenommen worden ist. Insofern sieht man schon, dass sozusagen der Architekt dieser Zollpolitik, Herr Navarro, ja schon auch in die zweite Reihe gerückt ist im Rahmen der Kommunikation, dass Scott Bessent hier die erste Stimme momentan ist, auch ein Stück weit die Stimme der Vernunft auch darstellt. Insofern sieht man schon auch eine Beruhigung in der Rhetorik und auch ein Aufeinanderzukommen der zwei, zumindest auf dem, ja, in der verbalen Welt.
Obwohl es immer noch 145 zu 125 steht, oder?
Richtig.
Also das muss runterkommen, ansonsten sind die Produkte so oder so zu teuer.
Genau.
Das macht keinen Sinn.
Das macht so keinen Sinn. Wir gehen davon aus, dass es da eher zu einer Deeskalation als einer Eskalation kommt. Die volkswirtschaftlichen Daten allerdings werden noch ein wenig auf sich warten lassen, die das beschreiben. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass ein Schiffscontainer aus China in die USA einen Monat braucht. Das heißt also wirklich, was jetzt am 2. April verkündet worden ist, das wird man erst nach und nach in den wirklich harten volkswirtschaftlichen Daten erkennen können. Was man jetzt momentan sieht, ist eher eine sehr starke Verschlechterung im Sentiment, also im Vertrauen, in der Zuversicht der Unternehmen, der Konsumenten. Diese soften volkswirtschaftlichen Daten, die auf Umfragen basieren, die sind schon sehr, 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 ja, fast schon bearish, würde man sagen. Allerdings die harten Daten noch nicht. Da erwarten wir eher eine Abschwächung nach vorne betrachtet, die aber sehr stark davon abhängt, wie am Ende wirklich die Maßnahmen aussehen werden, die getroffen werden, denn das wissen wir ja nicht. Der Liberation Day hat ja vieles gebracht, nur keine Klarheit und Sicherheit. Und vor allem hängt es aber auch davon ab, wie lange diese Verhandlungsperioden andauern werden. Denn je länger sie sind, umso mehr Bremsspuren werden sie volkswirtschaftlich hinterlassen.
Bisher ist es noch so, dass man das letztlich auch den Amerikanern und vor allem den Amerikanern auf die Füße fällt. Die Europäer haben sich zwar noch nicht freigestrampelt, aber immerhin hat man sich doch zusammengeschlossen und hat das Problem vielleicht verstanden, aber zumindest versucht man es anzugehen. Sind Sie denn guter Hoffnung, dass daraus was erwachsen könnte, was tatsächlich auch an Wirtschaftskraft sich am Ende ausdrückt? Bisher sind die Wirtschaftsdaten in Europa ja nicht besonders.
Ja, wir haben gerade eben neue Schätzungen bekommen, insbesondere für Deutschland. Das heißt, auch hier gehen wir von einem weiteren Jahr Stagflation aus. Also insofern ist zumindest das aktuelle Bild, das uns die harten Zahlen und auch die Schätzungen für 25 vermitteln, kein positives. Ich glaube, dass wir in Europa und in Deutschland insbesondere kein Diagnostikproblem haben. Ich glaube, wir sind sehr gut darin zu erkennen, wo unsere Probleme liegen, was wir alles tun müssen. Wir haben eher ein Problem in der Umsetzung der für uns wichtigen Themen. Und was man jetzt wirklich auch gesehen hat, finde ich, also gerade in diesem Jahr, dass aus MAGA, also Make America Great Again, eher ein anderes Thema, ein anderes Narrativ sich formuliert hat, nämlich MEGA, Make Europe Great Again. Also in dieser Phase des wirklich großen Stresses hat sich schon Europa zusammen getan, in Anführungszeichen, beziehungsweise hat zumindest erkannt, dass wir auf die USA als Bündnispartner uns nicht verlassen können. Und so haben wir sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene eben entsprechende Pakete auf den Weg gebracht. Wir Rüstungsindustriepaket und auf der anderen Seite hier in Europa das Rearm Europe-Programm, das verkündet wurde. Ich glaube, das war Anfang März direkt oder April. Und so, dass wir hier schon sehen, dass wir zu Veränderungen fähig sind. Der Druck muss groß genug sein. Aber wir sind immer noch in dieser ersten Phase. Das heißt, wir haben wirklich erstmal die Maßnahmen formuliert. Wir wollen hier in Rüstung investieren, wir wollen in Infrastruktur investieren, wir wollen in Klima investieren. Und deswegen haben wir auch eine sehr positive Entwicklung am Kapitalmarkt gesehen. Wir haben auch gesehen, dass die internationalen Investoren sich stärker dem europäischen Markt zuwenden, da stärker nach Opportunitäten suchen. Aber Fakt ist, viel davon ist momentan noch auf Vertrauen und Zuversicht gebaut. Wir müssen wirklich eine wirtschaftsfreundliche Politik implementieren. Wir müssen das Geld, das wir zur Verfügung gestellt haben, auch der Wirtschaft zuführen.
Das wäre meine Frage gewesen. Gucken Sie sich die neue Bundesregierung an unter Friedrich Merz. Wir haben Sonderprogramme aufgelegt. Sehen Sie die Möglichkeit? Ich meine, es ist ja immer das eine, Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht einfach, aber noch schwerer ist es, tatsächlich das in Wirtschaftswachstum umzusetzen. Wie schätzen Sie das ein?
Was wir momentan sehen, ist, dass wir hier viele Informationen haben. Und eins ist historisch erlebbar und auch von jemandem genannt worden, der Folgendes sagt, dass die Regierungen nicht so gut darin sind, die Gewinner der Zukunft zu formulieren, sondern eher die Verlierer der Gegenwart, die Regierungen suchen. Das zeigt natürlich, dass diese Subventionsprogramme, die Maßnahmen, die zur Stützung der Wirtschaft von der Regierung beschlossen werden, manchmal auch eben nicht die richtigen Akzente setzen. Ich glaube, in diesem Fall haben wir schon die richtigen Themen angedacht, Rüstung, Klima und entsprechend auch Infrastruktur. Deswegen glaube ich schon, dass im Rahmen eben der getroffenen Maßnahmen die zweite und die dritte Ableitung auch durchaus ihre Berechtigung haben kann. Das neue Kabinett besteht aus interessanten Persönlichkeiten.
Wir haben ein Digitalministerium, genau.
Genau, und das ist sicherlich so ein bisschen eine Anlehnung an die USA, weil man ja auch gesehen hat, dass es wirklich notwendig ist, Bürokratie abzubauen. Es ist wirklich notwendig, Digitalisierung voranzutreiben. Also das sind Themen, wo Europa wirklich abgehängt worden ist von den USA an vielen Stellen, also zumindest im Kontext der Digitalisierung, was sich negativ auf die Produktivität auswirkt. Insofern müssen wir da was tun. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut, wenn es jemand macht, der eben nicht so politiknah ist, der aus der Wirtschaft kommt, der da eben einen sehr praxisorientierten Bezug zu diesen Themen hat.
Wie Carsten Wildberger, der von Media Saturn hier das Digitalministerium jetzt leiten soll. Das ist eine Anlehnung. Elon Musk wäre jetzt ein bisschen übertrieben, oder?
Ein bisschen übertrieben, ja, aber sicherlich kann man, ich glaube, Tesla mit Saturn Group nicht vergleichen, aber sicherlich die Idee im Kern als solches ist ja eine richtige. Wir müssen einfach digital agieren, wir müssen uns reformieren, wir müssen Bürokratie abbauen. Insofern dieses Ministerium zu haben, das mit jemandem aus der Wirtschaft zu besetzen, finde ich, sind die richtigen Impulse, die wir hier sehen.
Bürokratieabbau in dem Zusammenhang. Ich glaube, Digitalisierung ist der Schlüssel zum Bürokratieabbau des Wissens. Wir jahrelang, jahrzehntelang hatte man versucht, immer Bürokratie abzubauen und nie ist es gelungen. Denken Sie, es wird diesmal gelingen?
Ob ich es denke? Ich hoffe sehr. Ich hoffe es wirklich sehr, denn wie schon erwähnt, seit 2019 wachsen wir nicht in Deutschland und wir brauchen hier wirklich Wachstum. Und wir brauchen Initiativen, die das nach vorne stellen. Wir brauchen eine Entlastung des Mittelstands. Wir sagen die ganze Zeit, Deutschland ist stark, weil der Mittelstand stark ist. Aber spricht man mit den Mittelstandsunternehmern, so sagen sie immer, wir sind mehr damit beschäftigt, Formulare auszufüllen, als uns wirklich mit unserem eigenen Business zu beschäftigen. Das heißt, wir müssen hier wirklich eine entlastende Funktion als Staat einnehmen und die Unternehmen stützen, damit sie sich auf ihr Hauptmerkmal oder auf ihre Hauptbusiness-Tätigkeit wieder fokussieren können und wieder zur Stütze der deutschen Wirtschaft werden können.
Frau Hante, wir haben das Geld, ja, wir haben das Infrastruktur-Sondervermögen. Die Frage ist natürlich schon, und Sie hatten das vorher schon mal gesagt, Unternehmen investieren nicht in Unsicherheit. Und die bleibt ja noch so lange bestehen oder dürfte so lange bestehen bleiben, wie Donald Trump seine Zollpolitik über Europa nicht manifestiert und gesagt hat, genau so machen wir es. Also reicht das, dass das Geld da ist, oder kommen die Investitionen erst dann, wenn wir Klarheit haben?
Ich glaube, es gibt auch hier zweierlei Punkte zu betrachten. Zum einen gibt es Maßnahmen, wo Unternehmen weiter investieren müssen. Und das ist in weiterhin Digitalisierung, Automatisierung und Lieferkettenresilienz. Das sind Themen, die wirklich, glaube ich, über allem stehen und wo man einfach auch die nächsten Schritte machen muss. Ansonsten ist man eben nicht in der Lage, hier wettbewerbsfähig zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir aber eben, so wie Sie gesagt haben, wir haben hier eine politische Unsicherheit, die dazu führt, dass langfristige Investitionen vielleicht zurückgehalten werden, bis eben entsprechend hier die Transparenz, Sicherheit, Visibilität, Verlässlichkeit, Vertrauen wieder da ist. Und das sind die Komponenten, diese soften Faktoren, auf die Sie eben abgezielt haben. Das kann noch ein bisschen dauern.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Wie lange könnte es dauern? Könnte es sein, dass diese Unsicherheit das komplette Programm zunichte macht?
Ich glaube, hier muss man auch wieder differenzieren zwischen den USA und den europäischen Unternehmen.
Wir sprechen jetzt nur über Deutschland. Also okay. Das Geld, das in Deutschland zur Verfügung ist, die Unternehmen haben ja nun doch die Unsicherheit. Natürlich müssen wir die Infrastruktur hochziehen, aber die Unsicherheit ist nichtsdestotrotz da. Investiere ich, wenn ich nicht einschätzen kann, ob meine Exporte in die USA mit 20% Zöllen belegt werden?
Die Exporte in die USA sind insgesamt momentan bei 20-30% des gesamten Exportvolumens, was Europa angeht. Wir haben schon noch auch einen sehr starken Binnenmarkt und auf den können wir uns verlassen. Also da handeln wir ja ohne Zölle. Insofern haben wir schon auch ein bisschen mehr Visibilität. Also das, was wir in die USA exportieren, belastet uns sicherlich auch in Deutschland stärker als in anderen Ländern. Aber wir haben auch andere Segmente, wo durchaus eben diese Investitionen getätigt werden können. Wir haben das Thema Rüstung ja schon angesprochen. Wir haben aber auch das Thema angesprochen, das so ein bisschen über Europa ja schwebte. Und das ist sicherlich der politische Konflikt, der kriegerische Konflikt, den wir zwischen Ukraine und Russland haben. Wenn wir hier eine Befriedung haben, werden wir ein neues Thema eben für uns auch entdecken. Das ist eben der Wiederaufbau Europas. Und auch hier sehen wir schon, dass Unternehmen eben in diesem Bereich durchaus auch eben Investitionen tätigen können und da auch davon profitieren können. Insofern kann man das, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt Bereiche, Segmente, da ist mehr Visibilität da, weil einfach das Businessmodell anders ist, viel lokaler ist. Aber sicherlich bei den Unternehmen wie Automobilherstellern ist es so ein bisschen momentan in den Sternen, wie eben die Tätigkeiten, Investitionstätigkeiten in Zukunft gestaltet werden.
Unterstützung kommt von der EZB, die die Zinsen wirklich auch Schritt für Schritt jetzt gesenkt hat und sicherlich weiter senken wird. In den USA ist das nicht der Fall. Da wird die Fed zwar unter Druck gesetzt, das zu tun, aber verweigert sich dem, versucht nochmal einfach dem zu folgen, was sie sonst eben auch macht. Erstens, warum ist es anders in den USA als in Europa und wohin sehen Sie jeweils den Weg?
In den USA haben wir eine andere Situation, denn wir haben eine andere Inflationsdynamik und das ist das große Unterscheidungsmerkmal zwischen den zwei Regionen. In den USA gehen wir davon aus, dass aufgrund der Zollpolitik von Herrn Trump wir eine graduelle Anpassung der Preise nach oben erleben werden, sodass unsere Inflationsvorhersagen Richtung oben tendieren, fast schon bis zu 4% 2026. Das bedeutet also, dass die Fed, die Zentralbank der Amerikaner, eben nicht die Möglichkeiten hat, aufgrund des höheren Inflationsdruckes, den wir erwarten, hier entsprechend die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu stimulieren, was sich Herr Trump wünscht, wie er ja schon durchaus mehrere Male auch gesagt hatte. In der Eurozone haben wir eine andere Erwartungshaltung. In der Eurozone gehen wir davon aus, dass wir hier fallende Inflationszahlen sehen werden. Und wir sehen sogar für 2026 ein Fallen unter die 2% Zielmarke der EZB, weil wir hier eine abnehmende Wirtschaftsdynamik haben. Wir haben momentan eben auch entsprechende Faktoren, die das Thema der Inflation beruhigen, denn die EZB hat sehr stark auf die Dienstleistungskomponente im Rahmen der Inflation geschaut, die eben nicht so signifikant runtergekommen ist. Aber hier sehen wir auch eine Entspannung, gerade im Lohnkostenbereich. Insofern sieht man schon, dass die Inflationszahlen in der Eurozone fallen werden, unserer Ansicht nach. Und das gibt eben der Fed, also der EZB, die Möglichkeiten, eben die Zinsen nach unten zu bewegen. Das letzte Mal hat die EZB die Zinsen eben im April gesenkt, ich glaube am 16. Und wir gehen davon aus, dass sie noch im Verlauf des Jahres weitere 75 Basispunkte die Zinsen senken wird. Das heißt, wir haben hier wirklich eine eher entspannte Situation, was das angeht, während wir in den USA eher noch davon ausgehen, dass wir bei der oberen definierten Zinsmarschrichtung und 4,5% verbleiben werden, wie sie das letzte Mal eben im Dezember 2024 nach unten angepasst worden ist.
Fühlt sich das denn für die Unternehmen schon als Entspannung an? Und wenn Sie in die aktuelle Berichtssaison reingucken, sehen Sie da einen Widerhall dessen der Erwartungen oder liegen wir drunter oder eher drüber?
Schaut man sich das, was wir bisher sehen, an, ist es natürlich schon so ein bisschen auch, dass es gar nicht so sehr um die berichteten Zahlen angeht, denn da geht es ja um das vierte Quartal 24. Das kann man fast schon bezeichnen als unter einem anderen Regime. Insofern berichten die Unternehmen doch durchaus positive Ergebnisse für Q4 und man sieht auch eine positive Preisreaktion. Aber was sich wirklich diametral verändert hat in der Kommunikation, ist die Betonung von schwächer, schwieriger versus besser und stärker. Also da gibt es neurolinguale Programme, es gibt Sprachmodelle, die eben diese Kommunikation der Unternehmen auswerten. Und diese sagen, dass eben während noch Q1 im Januar, Februar eben die Betonung des Optimismus, der besseren Aussichten stärker im Vordergrund stand, hier momentan wirklich eine komplette Umkehr stattgefunden hat, das viel, viel stärker im Rahmen des Ausblicks in Richtung eben schwächer, schwieriger kommuniziert wird. Und das ist sicherlich etwas, was nur die Erwartungskomponente ist, was erst dann sich in den Zahlen der nächsten Quartale niederschlagen wird.
Was bedeutet das? Und das ist ja die Hauptfrage eigentlich heute hier im Raum. Was bedeutet das für Anleger, die jetzt durch die schwierigen, volatilen Zeiten gegangen sind und jetzt kommen die schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nochmal obendrauf? Was bedeutet das?
Momentan raten wir wirklich zu einer Politik der ruhigen, der vorsichtigen Hand. Wir sind immer noch grundsätzlich positiv in unseren Portfolien allokiert, denn wir gehen davon aus, dass wir keine breit angelegte Rezession haben werden. Also ich habe ja schon so ein bisschen angesprochen, wie wir in den Szenarien denken. Und unser Hauptszenario ist eben keine breit angelegte Rezession, sondern eine Abschwächung der globalen Wirtschaft, der Wirtschaft in den USA, auch der Wirtschaft in Europa. Es kann sicherlich im Rahmen des dritten, vierten Quartals ein bisschen schwieriger werden. Also da sind momentan die Schätzungen so schon sehr nah an der Nulllinie. Das heißt, ich möchte eine rein technisch orientierte Rezession nicht ausschließen. Technisch orientierte Rezession bedeutet wirklich, dass wir hier zwei Quartale hintereinander ein negatives BIP-Wachstum erleben. Was aber bedeutet, dass es eben nicht eine breit angelegte Rezession für mich ist, denn das muss begleitet werden durch andere Wirtschaftsindikatoren, die sich auch eben abschwächen, wie Arbeitslosenzahlen, die nach oben gehen, wie Haushaltseinkommen, die eben sich verschlechtern, Unternehmensumsätze, die sich verschlechtern. Das heißt, das ist nicht unser Hauptszenario. Insofern sagen wir per heute noch, vorsichtig optimistisch allokiert sein, also leichtes Übergewicht, was die Aktien angeht, eine stärkere Betonung der europäischen Aktien. Das haben wir schon recht früh in diesem Jahr so auch in den Portfolien umgesetzt. Wir sehen eben diese positive Dynamik, über die ich ja auch gesprochen habe. Wir sehen uns immer die Regionen an und schauen uns an, wo ist die marginale Verbesserung, wo ist die marginale Verschlechterung. Gar nicht so sehr diese punktorientierten Prognosen, denn Fakt ist, die schwanken, die verändern sich. Das ist so ein Moving Target, den wir immer zwar versuchen zu erreichen, aber der uns immer davonläuft. Wichtig im täglichen Management ist eher die Tendenz, die marginale Veränderung. Also stärkere Betonung von europäischen Aktien, die ja auch noch günstiger bewertet sind und waren als die amerikanischen Pendants.
Also die Besserung hierzulande und die Verschlechterung in den USA. Ich habe mal gelesen, Geduld und Disziplin sind wichtige Tugenden, die sich insbesondere am Kapitalmarkt auszahlen. Das haben Sie geschrieben.
Ja, das ist im Rahmen unserer CIO Insights schreiben wir immer an unsere Kunden eine Kommentierung der Märkte und natürlich auch eine Prognose für die nächsten Schritte. Und ich glaube, das gilt immer. Also Geduld und Disziplin müssen wir immer haben. Vielleicht ein bisschen mehr Geduld momentan, als wir sonst das aus anderen Phasen kennen. Aber ich möchte nochmal an 2008 erinnern, auch hier eine schwere Rezession, wirklich eine systemische Krise des Systems. Und trotzdem hat die Korrektur am Aktienmarkt nur 6 Monate gedauert. Und danach, ab dem März 2009, haben wir ja eine Erholung gesehen, weil einfach viele Maßnahmen in die richtige Richtung getroffen worden sind. Hier haben wir eine Korrektur von 12-13% an 3 Tagen erlebt. Das ist für mich immer noch eine Korrektur im Rahmen eines funktionierenden Kapitalmarktes. Aber natürlich die Frage, wie geht es weiter?
Wie geht es weiter, genau.
Wie geht es denn weiter? Ja. Insofern, ich glaube, auch hier spielen unterschiedliche Szenarien momentan eine Rolle. Intern diskutieren wir 2 Wege. Entweder dieser positive oder das Wegbleiben von negativen Informationen und Nachrichten wird so ein bisschen dazu führen, dass die Aktienmärkte weiter positiv performen. Wir haben ja schon im S&P doch eine gute Erholung gesehen seit den Tiefstständen am 7. April. Insofern durchaus hier vielleicht noch so ein bisschen kurzfristig Potenzial nach oben. Aber dann natürlich in der Ableitung der volkswirtschaftlichen harten Fakten die Frage, wie geht es dann weiter? Haben wir bekommen wir dann ein weiteres Abrutschen, also eine weitere Korrektur, die dann quasi die finale Korrektur wäre, bevor der Markt dann wirklich sozusagen eine bessere volkswirtschaftliche Entwicklung einpreist. Das werden wir sehen. Oder eben ein weiteres Durchmarschieren. Also beide Szenarien sind wahrscheinlich, hängt wirklich davon ab, wie die Rhetorik, wie die Maßnahmen umgesetzt werden.
Diese Beruhigungspille, die Sie da ausgesprochen haben, die gilt aber für beide Szenarien gleichermaßen, Geduld und einen langen Zeithorizont.
Ja, immer Geduld und langen Zeithorizont. Gerade wenn man in Aktien investiert, wissen wir, dass wir hier einfach einen längeren Zeithorizont, Investmenthorizont haben müssen. Und da gibt es viele Untersuchungen, die eben auch zeigen, dass sogar der Einstieg an einem Markthöchststand immer noch, wenn man einen längeren Markthorizont oder Zeithorizont hat, sich eben auch positiv auf die Renditen auswirkt. Insofern dürfen wir nicht vergessen, dass trotz aller Korrekturen, zum Beispiel der amerikanische Aktienmarkt, im Schnitt eben um die 6% annualisiert wächst. Also insofern sind Korrekturen Teil unseres Bread-and-Butter-Business, in Anführungszeichen. Es wird wirklich dann spannend zu sehen, wie die volkswirtschaftlichen Daten im Rahmen eben der nächsten Quartale reinkommen werden.
Lassen Sie uns noch mal auf die Kapitalmärkte im Einzelnen gucken. Sie hatten gesagt, die europäischen Aktien sind günstiger. Das Momentum ist eigentlich letztlich da. In den USA ist es nicht. Wo finden Sie es denn insbesondere? In welchen Branchen, Sektoren? Wo zeigt sich's mehr? Wo zeigt sich's weniger?
Also wichtig ist natürlich nochmal, sich die Portfolien, wenn man eben die Anlage tätigt, nochmal im Kontext von exportorientierten Werten sich anzuschauen. Die werden natürlich oder sind anfälliger im Kontext eben der Zollpolitik, die noch offen ist. Wir sehen weiterhin auch im Kontext der Konsumgüter, die man nicht zum täglichen Gebrauch verwendet, auch eher momentan schwierige Vorzeichen, aber eher Opportunitäten im Kontext der Basiskonsumgüter. Das sind eher die, krisenstabileren Werte, die wir sehen, braucht man immer. Insofern, das sind, glaube ich, so die Schwerpunkte, die wir setzen können. Wir haben auch immer noch eine leichte Übergewichtung im Kontext von Finanzwerten. Diese Finanzwerte werden sicherlich in der Eurozone auch eher schon auch eine wichtige Kreditmultiplikatorwirkung dann auch entsprechend entfalten, wenn wir wirklich diese Infrastruktur- und Rüstungspakete auf den Weg bringen tatsächlich. Insofern viele Themen, die durchaus auch für die Banken in Europa positiv sein können. Und auch hier etwas, was schon ja aus dem letzten Jahr uns bekannt vorkommen müsste, nämlich der Draghi-Report, der ja auch gesagt hat, dass die Banken eine extrem wichtige Rolle spielen müssen für eben Europa.
Es hatten wir ganz lange Zeit, dieses Übergewicht in Technologie, zugegebenermaßen US-Technologie. Das hat sich ein Stück weit wieder nivelliert, aber auch nicht so weit. Müssen oder sollten Anleger Tech-Aktien jetzt zur Seite schieben oder lieber doch nicht, weil Technologie auch künftig für Innovationen sorgt?
Ich glaube, wir müssen hier auch so ein bisschen das Stimmungsbild des Jahres 2024 uns nochmal vor Augen führen und wirklich diesen AI-Hype uns nochmal vor Augen führen und vor allem auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung, dass diese Technologieunternehmen jedes Jahr immer wieder ihre Ergebnisse noch verbessern können. Ich glaube, diese Vorstellung müssen wir ad acta legen. Also diese Unternehmen sind nach wie vor Qualitätsunternehmen. Sie werden Gewinne generieren, sie werden wachsen, sie werden ihre Ziele umsetzen und auch entsprechend ihre Gewinne auch generieren. Aber es kommt eine Gesundung im Rahmen eben der Gewinnerwartungen auch zustande, die auch dann eben real sich in etwas geringeren Gewinnwachstumsaussichten niederschlagen wird. Und so sehen wir eben auch die Korrektur im Kontext dieser Unternehmen. Die ist angebracht, denn die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch diese Unternehmen werden eben von einem Wachstum von 30% eben auf vielleicht 15% runterkommen. Aber ohne AI, ohne Technologie werden wir die zukünftigen Entwicklungen nicht stemmen können. Insofern langfristig durchaus interessant. Die Bewertungen sind günstiger geworden durch die Korrektur, die wir erlebt haben. Aber wir denken, dass einfach die Bewegung am Kapitalmarkt breit angelegter ist. Es geht nicht nur um die Mag 7, es geht nicht nur um Technologie, die den Markt wie in den letzten 2 Jahren so extrem nach oben gebracht haben, sondern es gibt auch unterschiedliche Anlageideen, die wir finden.
Es sind ja nicht nur Aktien in den Portfolios, es sollten auch Anleihen sein. Es sollten Anleihen sein, mitunter vielleicht Kryptoassets, reden wir gleich nochmal. Lassen Sie uns über Anleihen sprechen. Sind denn Anleihen im derzeitigen Bereich, Investment Grade auf der einen Seite, Staatsanleihen, das sichere, über sichere, angeblich sichere Anleihen in den USA, hatten wir schon gesprochen oder zumindest hatten wir es angesprochen. Was würden Sie europäischen Anlegern empfehlen? Wo ist Sicherheit? Und auf der anderen Seite, wo kann ich aber auch Renditen erwarten?
Also wir haben in unseren Portfolien momentan immer noch ein Übergewicht im Bereich der Unternehmensanleihen, aber besserer Qualität. Im Kontext der Unternehmensanleihen schlechterer Qualität waren wir schon letztes Jahr sehr vorsichtig und haben da unsere Positionierung eben reduziert, weil wir gesagt haben, dass wir eigentlich nicht mehr genug vergütet werden für das Risiko, das wir hier eingehen. Insofern, glaube ich, war das eine ganz gute Entscheidung, denn wir haben ja gesehen, dass die sogenannten Spreads, die Risikoaufschläge sich gerade bei den Unternehmensanleihen schlechter Qualität doch ausgeweitet haben. Insofern war das im Portfolio-Kontext die richtige Positionierung. Ist jetzt schon der Moment da, um diese Unternehmensanleihen zu kaufen? Vielleicht noch nicht. Wir sind da noch abwartend, wir diskutieren das intern, denken aber, dass wenn es wirklich nochmal zu einer Verschlechterung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommt, der Einstieg da noch zu früh wäre. Im Kontext der Unternehmensanleihen besserer Qualität sind wir eigentlich eher doch ja recht entspannt und sind weiterhin da auch signifikant positioniert. Bei den Staatsanleihen eher vorsichtiger. Wir sehen da momentan eben sehr, sehr viel Schwankungsbreite, die wir im Portfolio gar nicht so sehr benötigen. Aber, und das darf man nicht vergessen, wir haben am Ende immer noch, auch bei den Treasuries, immer noch diesen Sicherheitseffekt, immer noch diesen sicheren Hafeneffekt. Das heißt also, wenn wirklich eine große liquiditätsgetriebene Liquidation kommt, dann wird eben der Anleger in die Richtung der Staatsanleihen gehen, um das Portfolio zu stabilisieren.
Der wirkliche sichere Hafen, der war bei Gold oder ist bei Gold. Das ist die Frage, ja. Wir hatten wirklich einen Goldpreis gesehen und auch die Flucht der Anleger in Gold als den sicheren Hafen. Sind Sie denn der Meinung, dass Gold auf dem Stand, wo wir das heute betrachten, immer noch der sichere Hafen ist oder vielleicht nicht einfach auch schon ein bisschen überlaufener Hafen?
Kurzfristig glaube ich, eine kleine Korrektur würde auch der Goldpreisentwicklung sicherlich nicht schaden, denn wir haben seit wirklich 2024, auch 2025 eine wirklich phänomenale Goldpreisentwicklung gesehen. Die Gründe liegen auf der Hand. Die Gründe dafür liegen, sind darin begründet, dass wir hier wirklich eine Veränderung in der geopolitischen Landschaft haben. Wir haben hier den Versuch einer Emanzipation im Rahmen der Währungsreserven vom US-Dollar. Das heißt, wir sehen viele Zentralbanken, die Gold bewusst kaufen, um eben ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Und wir sehen auch die privaten Anleger, die eben auch entsprechend Gold allokieren. Also all diese Trends unterstützen langfristig auch den Goldpreis und wir gehen nicht davon aus, dass diese Trends sich wirklich beruhigen werden. Die Zentralbanken werden weiterhin Gold eben aufkaufen, auch die privaten Investoren eben in diesen, wie wir schon geschrieben haben, doch oder gesagt haben, doch unsicheren Zeiten werden sich auch weiterhin dem Thema sicherer Hafen Gold auch durchaus zuwenden, sodass wir langfristig immer noch gute Renditeaussichten für das Thema Gold sehen. Vielleicht nicht in dieser Verlängerung, der linearen Verlängerung, die wir am Markt momentan gesehen haben, aber grundsätzlich durchaus weiterhin als positiver Hafen zu sehen oder positiver Sicherheitshafen zu sehen, denn am Ende das Thema der Staatsschulden wird sich ja irgendwie entladen müssen.
Würden Sie denn Kryptoanlagen auch dazu rechnen?
Nein, bei Kryptoanlagen sind wir eher vorsichtig und nehmen hier eher eine abwartende Haltung an. Wir beobachten den Markt mit seiner Entwicklung und für uns ist momentan der Kryptomarkt eher so eine Art Barometer für den Risikokonsum oder die Risikofreude der Investoren. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Kryptowährungen an einem Tag 5 oder 6 oder 7% machen, dann wissen wir, dass die Anleger eben risikoopportunistisch sind und eben entsprechend auch bereit sind, in risikoreiche Anlagen zu gehen. Sehen wir aber größere Korrekturen, so sehen wir eben, dass hier wieder wirklich die Risikoaversion in den Vordergrund tritt und sehen das eher wirklich so eine Art als Fieberthermometer letzten Endes, weniger als wirklich eine Anlage und sicherlich nicht als digitales Gold.
Wenn Investoren auf Sie zukommen und sagen, ich befolge Ihren Rat, langfristig finde ich super, Diversität finde ich super, was würden Sie ihnen sagen? Wie sollte ein langfristiges, ausgewogenes Portfolio, wie könnte das denn sein? Also, wie viele Aktien habe ich da drin? Ich weiß, ich bin in einem mittleren Alter, ich möchte sehr lange anlegen und auch ein mittleres Risiko. Wie würden Sie es ungefähr aufbauen?
Ich würde in dieser Konstellation, natürlich ohne jetzt auf die Details einzugehen, eine doch sehr gute Aktienquote empfehlen, 60-70%. Auch eine Aktienquote, die mit dem eigenen Risikobewusstsein auch Hand in Hand gehen muss. Denn Das merken wir auch bei unseren Kunden. Das eine ist natürlich zu sehen, zu hören, dass Aktien eine Volatilität haben. Das andere ist aber wirklich zu erleben, wie ein Index innerhalb von 3 Tagen eben 12% verliert. Das hat man schon vergessen, denn 2024 war wirklich so ein Smooth Sailing, ja, in Anführungszeichen gewesen, dass man wirklich vergessen hat, dass es sowas wie Volatilität am Kapitalmarkt gibt. Das heißt, oftmals ist wirklich die empfundene Risikotragfähigkeit nicht gleichzusetzen mit der, die man mathematisch hat. Und hier muss man irgendwo auch wirklich diesen Sweet Spot finden. Ich empfehle dann aber in Ihrem Szenario eben zu einer Empfehlung, zu einer Allokation von 60-70% in Aktien. Im Rahmen so einer Allokation würde ich auch immer noch 5-10% Allokation von Gold beimischen, um eben diesen Sicherheitsaspekt zu haben, auch den werterhaltenden Charakter nochmal zu stärken und in den restlichen 20-30% dann entsprechend eine Allokation. Weniger in Staatsanleihen, stärker in Unternehmensanleihen, besserer Qualität.
Und lieber Augen zu und durch oder hektisch traden?
Ja, also ich glaube, Herr Costolani hat das schon ganz gut geschrieben. Man allokiert im Rahmen seiner eigenen Risikoaversion oder Risikofreude und muss aber auch dem Markt eben Zeit geben, diese Themen dann auch zu materialisieren.
Das ist der Unterschied. Einen Aktienanteil von 60-70% wählen die allerwenigsten Anleger. Doch wer einen wirklich langen Anlagehorizont hat, kann zwischenzeitliche Korrekturen locker ausgleichen und sollte deshalb zu Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs greifen. Die bergen die höchsten Chancen. Damit sind wir am Ende der 96. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.